Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen.
Folge 81.
Coercive Control, zwingende Kontrolle. Nach dem Thema Gaslighting wurden wir gebeten, eine Folge zum Thema Coercive Control zu machen, also zwingende Kontrolle.
Das ist ja tatsächlich etwas, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es sowas gibt. Du, glaube ich, auch nicht, ne?
Nein, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, weil das kam in meinem Umfeld bisher gar nicht in dieser Weise vor. Gaslighting ist schon häufiger mal ein Thema, aber die zwingende Kontrolle ist eine solche extreme Besonderheit, dass ich das in der Vergangenheit nicht bei mir als Thema hatte.
Das kommt ja aus dem englischsprachigen Raum, Coercive Control, also übersetzt zwingende oder erzwungene Kontrolle. Und da ist das tatsächlich auch ein Thema, was deutlich mehr diskutiert wird, wenn man sich so die Literatur anschaut. Ist das auch hauptsächlich englisch, also britisch oder amerikanische Literatur, die es dazu gibt? Und ich habe auch gesehen, dass es in Großbritannien tatsächlich diese Coercive Control auch quasi gerichtlich verfolgt wird.
Ja, es ist dort ein Straftatbestand, bei uns nicht. Aber das ist bei uns ja auch etwas, was wir häufiger haben, dass Themen, die zwischenmenschlich, insbesondere in Beziehungen, eine extreme Rolle spielen, hier in Deutschland nicht verfolgt werden. Und politisch ist das offensichtlich auch nicht gewollt, dass sich das jetzt bald ändert. Wichtig ist aber, dass man selbst trotzdem aktiv werden kann. Und auch bei uns ist es so, dass es Straftatbestände gibt, die im Bereich der zwingenden Kontrolle angesetzt werden können.
Ja, es gab da wohl einen Vorfall 2020, wenn ich das richtig nachgelesen habe, dass eine Mutter und ihre drei Kinder ums Leben gekommen sind. Und danach kam diese Diskussion auf, dass man das unter Strafe stellen muss. Und ich glaube aber auch, dass wir in Deutschland bestimmt auch ganz viele Straftatbestände haben, die auf ähnliche Grundlage zurückgehen, also auch auf Beziehungen, die von Tätern, die diese Coercive Control ausüben, quasi verursacht werden, aber dass hier gar nicht nachvollzogen wird. Woher kommt das? Warum wurde jemand ermordet oder warum hat sich jemand das Leben genommen? Das wird dann hier quasi schnell irgendwie in eine Schublade gepackt und fertig.
Ich habe ja den Eindruck, dass wenn mehr Männer betroffen sind von solchen Themen, dann auch schneller eine gesetzliche Regelung erfolgt. Aber das ist nur so eine Theorie in meiner Wahrnehmung zur Gesetzgebung. Aber jetzt zu dem eigentlichen Thema zurück. Was macht diese zwingende Kontrolle eigentlich aus?
Also ein Thema ist, dass Täter oder Täterinnen die betroffenen Opfer total isolieren. Also von Freunden abkapseln, Familie abkapseln, dann auch häufig quasi unter dem Deckmantel der totalen Liebe so gesagt wird, ja, am liebsten wäre ich alleine mit dir auf einer einsamen Insel, am liebsten hätte ich nur Zeit mit dir und dass quasi alles, was an Sozialleben drumherum ist, so Stück für Stück, erst so quasi ganz sanft, dann gesagt wird, mach doch lieber was mit mir anstatt mit deinen Freunden und ach komm, lass uns lieber ins Kino gehen, bevor wir jetzt zu deiner Familie Kaffee trinken gehen, also eher so auf die ganz entspannte erstmal geschaut wird, weniger Kontakt zum Umfeld zu pflegen und dann, dass immer mehr auch Kontrollbedürfnis dann geäußert wird und gesagt wird, nee, ich möchte nicht, dass du dann dich mit dem und dem triffst und das ist kein guter Einfluss und ich möchte auch nicht, dass du dich mit deiner Mutter oder deinem Vater triffst, danach bist du immer ganz schlecht drauf und dies möchte ich nicht und das möchte ich nicht, also dass es dann richtig quasi formuliert wird, dass man das nicht möchte und dass der Kontakt so eingeschränkt wird, dass es nur noch ein Minimalkontakt ist. Also man hat dann vielleicht maximal noch zu ein paar Arbeitskollegen Kontakt und das war's.
Und dieser Kontakt findet dann vor allem im allgemeinen Arbeitskontext statt und nicht mehr privat.
Genau.
Das ist ja nun etwas, diese Form der Isolation passiert ja regelmäßig, wenn Menschen sich kennenlernen und in dieser Verliebtheitsphase in so einem Liebeskokon sich befinden und dann miteinander unterwegs sind und sich miteinander von der Umwelt abkapseln. Aber normalerweise öffnet sich das dann wieder und es finden wieder Sozialkontakte statt.
Genau, oder man macht das gemeinsam. Ne? Man sagt, ich möchte gern, dass du meine Familie kennenlernst. Ich möchte gern deine Familie, deine Freunde kennenlernen. Also das ist eher der normale Schritt.
Genau, kennenlernen und dann auch regelmäßige Treffen. Also man sieht sich zu den Feiertagen, wie auch immer das in der Vergangenheit praktiziert wurde. Und das geht dann so weiter und fließt so miteinander in den Alltag ein. Und wenn solche Aktivitäten dauerhaft nicht mehr stattfinden und man selber feststellt, dass man nicht mehr in Kontakt mit anderen Menschen ist und vor allem nur noch mit dieser einen Person in Kontakt ist, diesem Partner, dieser Partnerin, und das eben als isolierend wahrnimmt, dann ist das schon mal der erste Punkt, der für diese zwingende Kontrolle spricht. Als nächstes gibt es dieses Überwachen, was man ja häufiger auch mal hört. Also ständiges Kontrollieren von Handyaktivitäten, auch was ja heute geht, dass die Handys als solches kontrolliert wird, es also so ein Handy-Tracking gibt.
Dann wird dann gesagt, ach komm, lass uns gegenseitig unsere Standorte tracken, dann wissen wir immer, wo wir sind. Also es wird ja erst so nett reinverkauft, aber ist dann eigentlich totale Kontrollübernahme. Ne?
Auch was die Menschen auf Social Media posten und wie sie da irgendwie in Bewegung sind. Ich glaube, es gibt Social-Media-Plattformen, die das standardmäßig machen oder standardmäßig anbieten, dass man sieht, wo andere Personen sich befinden. Und diese werden dann besonders gerne genutzt.
Genau, oder es wird eben auch klassisch die ganze Zeit angerufen. Ich wollte mal hören, wo du gerade bist. Ach, ich wollte mal hören, was du gegessen hast. Ach, ich wollte mal hören, was du gerade so Schönes machst. Dass einfach irgendwie übernormal viel angerufen wird und abgefragt wird, was gemacht wird.
Also es wird Stück für Stück die Autonomie eingeschränkt und es wird geschaut, wie kann man quasi gemeinsam Entscheidungen treffen über Kleidung, Finanzen, Arbeit, Essen, was auch immer. So alles, was das tägliche Leben angeht. Und damit wird den Opfern die Entscheidungskraft über diese alltäglichen Dinge entzogen, Stück für Stück, bis der Partner, die Partnerin alles entscheidet, was man anziehen darf, was gegessen wird, wie viel Geld man noch zur Verfügung hat und so weiter. Also dort eine vollständige Kontrolle stattfindet.
Man darf dann nicht mehr alleine wegfahren oder mit Freunden wegfahren. Jemanden besuchen darf man dann nicht mehr, nur noch nach Absprache und am besten auch nur, wenn der Täter oder die Täterin eben mit dabei ist, also immer alles unter Kontrolle hat. Also das geht bis hin zu kleinen, quasi alltäglichen Dingen, zum Beispiel wie Einkaufen, dass dann immer auch zusammen eingekauft wird. Also dass man dann gar nichts mehr alleine machen darf. Also das Opfer dann auch das Gefühl hat, es kann das irgendwie auch gar nicht mehr alleine, sondern es fragt dann auch schon automatisch den Täter oder die Täterin nach, wollen wir jetzt einkaufen gehen, wollen wir jetzt dies machen, jenes machen. Also dass man das Gefühl hat, man existiert gar nicht mehr alleine, sondern es ist alles unter Kontrolle, alles überwacht und man verliert jegliches Gefühl auch für sich selber.
Ganz wichtig an dieser Stelle ist die Angst, Nein zu sagen. Das heißt, wenn der Partner, die Partnerin sagt, lass uns doch jetzt mal einkaufen gehen, und diese Lust dazu nicht besteht, dann die Angst besteht, Nein zu sagen. Wenn der Partner, die Partnerin sagt, wir fahren dann in Urlaub und man möchte nicht, man sich nicht traut, Nein zu sagen. Also Dinge abzulehnen, unmöglich werden.
Genau, und zwar aus der Angst, wie die Reaktion quasi ist, weil die Reaktionen teilweise sehr heftig sind, also Schuldzuweisungen gemacht werden, hysterisch angefangen wird zu weinen, zu schreien, aggressiv reagiert wird, weil man einfach Angst hat davor, wie reagiert wird, fragt man dann gar nicht oder quasi man versucht, das irgendwie zu umgehen.
Wichtig ist auch, das ist ja dann ein fließender Übergang zum Thema Manipulation und Einschüchterung, also Täter, Täterin nutzen Drohungen, Schuldzuweisungen. Man wird emotional erpresst. Das bedeutet, wenn ich also in einer Beziehung bin, wo ich permanent schuld an allem bin, wo ich bedroht werde, dass jetzt irgendetwas Schlimmes passiert, wenn ich zum Beispiel die Beziehung verlasse oder so, dass ich dann kein Geld mehr habe. Die Drohung, dass die Freunde einen dann auch verlassen, weil man ja so ein schlechter Mensch ist.
Oder auch mit sowas wie Suizid wird gedroht, ne? Also dann bringe ich mich um, dann will ich gar nicht mehr sein. Also es ist sehr, sehr heftig dann, was gemacht wird. Und es ist auch nicht nur dieses Emotionale, sondern es ist tatsächlich auch übergreifend. Ne? Es ist finanziell abhängig gemacht, emotional abhängig gemacht, also materiell abhängig gemacht. Auf allen Ebenen wird das Opfer abhängig gemacht und dann quasi wie in so einer Schraubzwinge gehalten.
Es geht vor allem darum, dass das Opfer gehorsam ist.
Genau.
Dass es folgt, was der Täter, die Täterin beabsichtigt oder möchte.
Das Einzige, worum es dem Täter oder der Täterin geht, ist halt Macht. Das Gefühl der Macht über diese Person.
Und das geht ja so weit, dass Gaslighting betrieben wird. Das heißt, dass die Realität verschoben wird. Wir haben dazu ja eine eigene Folge gemacht, das hatte ich ja anfangs schon gesagt. Mhm. Und wenn die Wahrnehmung der Realität verschoben wird, dann haben wir ein wichtiges Instrument, das gerne für diese zwingende Kontrolle, Coercive Control, genutzt wird. Und was dazu führt, dass die Opfer nicht mehr unterscheiden können, was real ist und was nicht.
Das Einzige, was Opfer merken, ist, dass es ihnen nicht gut geht. Also das, was man sagen kann, ist, wenn Menschen in Beziehungen sind, die quasi durch diese Coercive Control dominiert wird, dass es ihnen einfach nicht gut geht, körperlich, emotional nicht gut geht. Das ist übrigens auch nicht nur in Beziehungen so, sondern das können auch quasi Eltern-Kind-Beziehungen sein. Also es gibt auch Elternteile, die mit ihren Kindern genau das ausüben. Und es gibt auch wahnsinnig viele Schnittstellen mit allen möglichen psychischen Erkrankungen. Also Menschen, die lange in einer derartigen Beziehung gelebt haben, entwickeln Angsterkrankungen, Depressionen, auch Panikattacken.
Und auch Suchtverhalten und Alkoholmissbrauch bis hin zum Suizid kommen vor.
Und das ist in der Regel so stark dann verankert, dass das sehr nachhaltig ist. Das geht auch leider nicht weg, wenn man aus dieser Beziehung raus ist, sondern das ist noch was, was Betroffene über Jahre oder Jahrzehnte noch mit sich mittragen. Und deshalb ist das so dramatisch und deshalb finde ich auch total gut, dass das in Großbritannien quasi Straftatbestand ist. Denn diese Menschen, also diese Täter, die suchen sich dann immer wieder neue Opfer. Und auch wenn das jetzt, sagen wir mal in Anführungsstrichen, keine körperliche Gewalt ist, die da in der Regel ausgeübt wird, ist es dennoch so nachhaltig und so schlimm für die Opfer, dass es auch teilweise zu Suizid führen kann. Ne?
Ja, der Punkt ist schlicht, dass eine Abhängigkeit geschaffen wird. Hm. Also, und das ist ja auch das Ziel. Das Ziel ist die Abhängigkeit. Der Täter, die Täterin sorgen eben gezielt dafür, dass die Opfer abhängig von ihnen sind. Mhm. Finanziell, emotional, auf allen Ebenen werden diese Opfer kontrolliert. Und diese Abhängigkeit sorgt eben dafür, dass sich die Menschen in ihrem eigenen Sein auflösen.
Und gerade so diese finanzielle Ebene, glaube ich, die wird häufig genutzt, um Menschen in eine so existenzielle Abhängigkeit zu bringen. Also Männer machen das oft mit Frauen so, dass sie dann sagen, muss nicht mehr arbeiten gehen, ich kümmere mich darum, ich mache das und so. Aber dann wird eben über alles entschieden, was die Frau kaufen darf oder machen darf. Und andersrum gibt es natürlich auch Fälle, wo Frauen die Täter sind, wo Männer dann Schulden machen aus bestimmten Gründen oder auch in bestimmte Verhaltensmuster rutschen, also zum Beispiel spielsüchtig werden oder ähnliches, um Schulden auch zu machen. Und dann kann auch Kontrolle ausgeübt werden von der Person, die dann eben vielleicht mal einspringt für die Schulden oder erlaubt, dass man davon dann irgendwie was decken kann oder das mit unter Kontrolle hat. Also es gibt so ganz viele Ebenen, wie das passieren kann, auch diese finanzielle Abhängigkeit zu schaffen. Und dann macht man halt obendrauf diese emotionale Abhängigkeit und diese komplette Überkontrolle über alles. Und dann sind die Menschen quasi wie entmündigt.
Am Ende geht es darum, dass die Täter, Täterinnen ein Besitzdenken gegenüber ihren Opfern haben. Genau. Also, dass es darum geht, dass diese Opfer ihnen gehören. Du bist meine, du bist meiner.
Was dahinter steckt, ich habe mich ja gefragt, was das so für Menschen sind, die diese Täterrolle einnehmen, ist tatsächlich nicht so, dass man sagen kann, es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, die diese Täter ausmachen, sondern es gibt so bestimmte Verhaltensmuster, die bei all diesen Tätern oder Täterinnen gleich sind. Und das ist häufig quasi, dass es Persönlichkeitsakzentuierungen gibt, ob jetzt im narzisstischen Bereich oder Borderline-Bereich, ist häufig anzutreffen. Und hinzu kommt, dass das auf jeden Fall Menschen sind, die in der Vergangenheit irgendwie negative Erfahrungen gemacht haben, selber negative Erfahrungen gemacht haben. Also zum Beispiel gemobbt wurden oder irgendwie keine gute Bindung zu ihren Eltern hatten oder auch aus Beziehungen, Bindungen rausgeflogen sind durch ihr Verhalten und auch einfach selbst Angst haben und selbst quasi sich eigentlich minderwertig fühlen und darum dieses extreme Kompensieren durch diese Macht brauchen. Also das ist so dieses Prinzip Selbsterhöhung durch Fremderniedrigung. Und das wird halt ganz, ganz stark in diesen Fällen dann quasi gelebt.
Was ja auch total wichtig ist, dass traditionelle Geschlechterrollen in der Wahrnehmung dieses Coercive Control, also die zwingende Kontrolle, begünstigt. Das heißt, wenn Frauen das Verständnis haben, dass sie ihrem Mann zu gehorchen haben, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass Frauen in solche Konstellationen geraten. Wenn Männer die Vorstellung internalisiert haben, dass sie diejenigen sind, die alles zu bestimmen haben, dann führt es schneller zu einer solchen zwingenden Kontrolle und schneller zu Umständen, die dann eben keine Offenheit mehr nach außen zulassen.
Was ich wirklich schlimm finde, ist, dass das ja oft in Familienkontext passiert oder in Beziehungen, in denen quasi Kinder dazukommen und dass dann ganz häufig eben die Kinder instrumentalisiert werden. Also auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal habe ich sowas erlebt, dass zum Beispiel ein Kind immer wieder quasi krank wurde oder es dem Kind immer wieder nicht gut ging, wenn der Partner dann doch mal unterwegs sein musste, ob beruflich oder dann irgendwie sich dann doch mal versucht hat, mit jemandem zu treffen, dann hat das Kind immer wieder irgendwie erbrechen müssen, Durchfall bekommen und das war dann sofort weg, nachdem der Partner alles stehen und liegen gelassen hat und sofort zurückgekommen ist. Also das ist dann schon so eine Schnittstelle mit Münchhausen bei Proxy, dass das Kind instrumentalisiert wird, um den Partner quasi an den Start zu kriegen, weil hätte man dann alleine angerufen, gesagt, so, ich möchte, dass du nach Hause kommst und der Partner aber schon so distanziert ist und sagt, nein, ich habe jetzt hier einen beruflichen Auftrag, ist das das eine. Aber wenn man anruft und sagt, oh Gott, ich bin auf dem Weg ins Krankenhaus, unser Kind hat auf einmal ganz, ganz schlimmes Erbrechen, du musst auf jeden Fall zurückkommen, wird natürlich in der Regel alles stehen und liegen gelassen und wird zurückgefahren. Und dann ist das Ziel erreicht, quasi wieder die Kontrolle über die Situation herzustellen und dann ist gut.
Zum Münchhausen bei Proxy können wir auch mal eine extra Folge machen, weil das kommt auch häufiger vor, als man denkt. Und um das mal genauer zu beschreiben, machen wir einfach mal eine Folge dazu.
Auf der anderen Seite ist es so, dass Kinder häufig auch instrumentalisiert werden, um die Partner quasi weiterhin unter Kontrolle zu halten. Auch in Trennungsprozessen ist das der Fall, ne? Also in Trennungsprozessen oder nach der Trennung geht es ganz häufig darum, noch Einfluss oder Macht auf den Ex-Partner auszuüben. Und das kann man natürlich am besten über das Kind, indem man Gerichtsprozesse anstrengt, dem Kind lauter Sachen einredet, bei dem Kind immer wieder Sachen komischerweise auftreten und man dadurch Kontakt noch zu dem Ex-Partner hat und auf eine ganz invasive, ganz unangenehme Art und Weise, um eben die ganze Zeit noch weiterhin Macht über die andere Person auszuüben.
Ja, das kann dramatische Züge annehmen.
Genau, es gibt tatsächlich Menschen, die irgendwie pro Jahr 5 bis 10 Gerichtsprozesse gegen den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin anstrengen, einfach nur, um die ganze Zeit quasi im Kopf desjenigen noch präsent zu sein. Und dann eben auch immer wieder Sachen erzwingen wollen, die sie eigentlich gar nicht unbedingt wollen. Irgendwie mehr Umgänge mit dem Kind oder ähnliches. Aber es geht eigentlich gar nicht darum, dass man mehr Zeit mit dem Kind haben will, sondern es geht eigentlich mehr darum, dem quasi Ex-Partner oder der Ex-Partnerin zu schaden und da eben auch weiterhin Macht über das Leben auszuüben, ne? Und zu merken, ah, okay, sobald ich mehr quasi Terror mache, mehr versuche irgendwie da Einfluss auf das Leben zu nehmen, umso mehr bin ich da immer noch präsent und umso mehr Macht habe ich auch.
Wichtig ist, wenn ich das feststelle, dass meine Umgebung ganz eng geworden ist, dass ich nicht mehr weiß, was die Realität wirklich ausmacht, sich das alles nicht mehr richtig anfühlt, wenn ich das Gefühl habe, unter Druck zu stehen, nicht Nein sagen mag, wenn mein Partner, meine Partnerin etwas von mir verlangt, wenn ich merke, dass ich komplett abgeschnitten bin von der Umwelt, dann reagieren die meisten Menschen ja so, dass sie das innerlich rechtfertigen. Zum Thema innere Rechtfertigung haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Das heißt, wir erzählen uns Geschichten, die darauf abzielen, unsere aktuelle Situation zu rechtfertigen. Und das sorgt natürlich dafür, dass sich diese negative Situation nicht lösen kann, sondern dass die sich weiter verfestigt. Und wichtig ist, dass man Schritt für Schritt dort hinaus findet. Wir haben in der Folge Gaslighting ja schon mal darüber gesprochen. Als allererstes ist es gut, sich aufzuschreiben, was passiert. Erstens klären sich die Gedanken, wenn man selber schreibt. Und zweitens ist es so, dass einem nicht mehr so viel erzählt werden kann, dass es alles ganz anders war, weil man hat sich das ja aufgeschrieben. Was ist wann passiert? Wie ist es passiert? Damit kann man ganz gut anfangen, dass man sich das erst einmal notiert. Und als nächstes ist es hilfreich, sich eine Gesprächspartnerin, einen Gesprächspartner zu suchen, eine Freundin, einen Freund, mit dem man das austauschen kann.
Vielleicht auch eine Therapeutin, ein Therapeut, also umso neutraler die Person ist, umso besser ist es, glaube ich, einfach um einen neutralen Blick darauf zu bekommen, weil Häufig ist man ja durch viele Schuldzuweisungen und einfach auch dadurch, dass es einem körperlich teilweise nicht gut geht, wenn man selber Panikattacken hat oder Angstzustände, nicht gut schlafen kann, dass man dann selber in so Strudeln drin steckt, aus denen man relativ schwer rauskommt. Und dann ist es wirklich gut, wenn man einfach versucht, mal einen Schritt zur Seite zu gehen mit am besten neutralen Personen und das einfach mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten.
Ganz wichtig, der Täter, die Täterin wird versuchen, das zu unterbinden, wird erklären, dass es keine Therapeutin, keinen Therapeuten braucht, dass das Opfer alles richtig macht, dass es auf einem guten Weg ist, es muss nur gehorchen und dann geht alles gut weiter und gut aus. Und versuchen wird, dass es keinen exklusiven therapeutischen Umgang gibt.
Das Gemeine daran ist ja auch, dass das immer unter dem Deckmantel maximaler Liebe passiert. Dass man nicht das Gefühl hat, in diesen Beziehungen quasi unbedingt die ganze Zeit unterdrückt zu werden, sondern dass einem dann auch immer wieder quasi im Wechsel gesagt wird, wie doll man geliebt wird. Und das ja nur wichtig ist, wenn man einfach nur zusammen ist. Und Hauptsache, man verbringt viel Zeit zusammen und man ist beieinander und dann wird schon alles gut werden, sodass man auch immer wieder so dieses ganz wohlige Gefühl kriegt und dieses Gefühl von ganz, ganz doll geliebt sein, was dann immer wieder dafür sorgt, dass man dann schnell wieder an den Start kommt.
Zum Thema Liebe haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Also wenn Liebe mit Sucht verwechselt wird, dann geht es oftmals in ganz schwierige Konstellationen. Wir raten ja grundsätzlich von der Selbstdiagnose ab, aber es gibt für diese Fälle ganz gute Fragebögen im Internet oder auch künstliche Intelligenzien, die da einen jetzt unterstützen mit entsprechenden Fragen, die einem erst einmal helfen, überhaupt mit etwas Abstand auf das Thema schauen zu können. Also es ist empfehlenswert, einfach mal zu schauen, was rauskommt, wenn ich solche Fragebögen ausfülle. Und wenn ich auch nur in diese Richtung komme, dass als Ergebnis eine solch schwierige Beziehung beschrieben wird, sich darüber Gedanken zu machen und einfach mal damit anzufangen, aufzuschreiben, was ist denn in meinem Leben los. Damit anzufangen, mit meiner besten Freundin, mit meinem besten Freund darüber zu sprechen, ob das alles, was da so passiert, auch in einer Art und Weise wahrgenommen wird, die als zwingend kontrollierend wahrgenommen wird.
Genau, es geht halt hauptsächlich darum, diese Tür nach draußen zu finden, ne? Also aus diesem Wirrwarr, in dem man da gefangen ist, irgendwie hinauszufinden. Und das ist tatsächlich total schwierig. Umso länger man in diesen Bindungen, Beziehungen steckt, umso schwieriger wird es, weil man sich ja selber kaum noch glaubt und weil man selber auch die ganze Zeit Schuldgefühle hat, weil einem die ganze Zeit Schuld für irgendwas gegeben wird und weil man die ganze Zeit in diesem Wechselbad der Gefühle ist und dann irgendwann auch gar nicht mehr weiß, was kann ich mir denn eigentlich noch glauben? Welches Gefühl ist denn richtig? Welches ist denn falsch? Um überhaupt mal eine Idee zu bekommen, sozusagen, wo man ansetzen kann, machen diese Fragebögen total Sinn, da quasi so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Wir werden zu dieser Folge auch in den Shownotes diverse Links veröffentlichen, auch Telefonnummern für die Opferhilfe. Und wer das Gefühl hat, Unterstützung zu brauchen, findet dort auf jeden Fall gute Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen. Zwingende Kontrolle, Coercive Control. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann leite sie doch gerne weiter.
Wir freuen uns.
Teile sie.
Da freuen wir uns auch drüber.
Und wenn du Fragen und Anregungen zu dieser Folge hast, dann gerne in die Kommentarspalten auf unseren Social Media Accounts oder aber als Direktnachricht an uns. Wenn du Fragen und Anregungen für zukünftige Folgen hast, dann sende uns auch gerne eine Sprachnachricht oder eine Direktnachricht per E-Mail an uns. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Oder als Direktnachricht in unseren Social-Media-Accounts. Wir freuen uns immer, von dir zu hören.
Auf bald.
Auf bald.